Heiße Fusion mit klassenloser Sprache. Können Sie das alles noch einmal wiederholen? Können Sie das bitte für mich übersetzen in eine Sprache, die ich noch nicht spreche? Ich beginne mit einem kurzen eigenen Gedicht, einem Readymade aus dem Börsenmagazin Nebenwerte. Heiße Fusion mit Syntaxlehre. Die Geldschöpfung ist auf eine unsterbliche Personengruppe übertragen worden. Die heißen Fusionen, das fortgesetzte Langgedicht, an dem ich seit über 10 Jahren schreibe und das sich selbst immer wieder fusioniert und überschreibt, sind benannt nach jedem physikalischen Phänomen der Atomphysik, das es 1981 im Jahr der Entstehung von Christensens Alphabet noch nicht gab und bis heute nicht gibt, die heiße Fusion. Der noch nicht fertig gebaute ITER, der International Thermonuclear Experimental Reactor, versucht die Prozesse, die im Innern der Sonne vor sich gehen, seit den frühen 80er Jahren als heiße Fusion kommerziell nutzbar zu machen. In Magnetfeldkäfigen soll bei einer Temperatur von 200 Millionen Grad das heiße Plasma der Wasserstoffkerne so dicht zusammenrücken, dass sie verschmelzen. Dieser Versuch einer wissenschaftlichen Simulation der Vorgänge im Inneren der Sonne verschlingt seit Mitte der 80er jährlich einige Billionen. Mit ersten Ergebnissen wird nicht vor 2050 gerechnet. Und es ist bisher auch nicht klar, ob eine heiße Fusion überhaupt möglich ist. Es ist nicht mal, glaube ich, eine kalte möglich ist, auf die man eher setzt. Das Ziel ist so oder so die kommerzielle Nutzung der Kernfusion zur Stromerzeugung. Die Möglichkeit einer heißen Fusion war die Antwort auf eben jene Angst vor der atomaren Katastrophe, die den konkreten Anlass für Christensens 81 in Kopenhagen erschienenes Alphabet gab. Sie schreibt, zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich eine Gedichtsammlung geschrieben, Alphabet, ein längeres zusammenhängendes Gedicht, das auf eine besondere Weise zustande kam. Wie es vielen in ihrem Arbeitsleben widerfährt, erlebte ich eine Krise. Warum an Gedichten arbeiten? Warum überhaupt arbeiten? Die Atomwaffen standen zur Diskussion. Das Gedicht erschien also in einem bestimmten Jahr zu einer bestimmten Zeit, als ein Atomkrieg der Mächte des Kalten Kriegs in greifbarer Nähe schien. 4 Jahre später beschlossen Mitterrand, Reagan und Gorbatschow den gemeinsamen Bau des ITER, also des Kernreaktors, der die heiße Fusion ermöglichen sollte. Der bestimmte Zeitpunkt und diese bestimmte Angst des Alphabets war einstweilen abgewendet. Die Kinder, die in den letzten Versen des Alphabets vor den atomaren Strahlungen Schutz in einer Höhle suchen und keine Kinder mehr sind, weil keiner mehr sie tragen oder man könnte auch übersetzen, keiner mehr sie gebären kann, waren nicht die Letzten. Diese letzten dystopischen Verse des Alphabets sind dem Buchstaben N zugeordnet. Bei N hört das Alphabet auf. Eine Menge heißt unendlich, wenn sie nicht endlich ist. Also eine Menge ist unendlich, wenn es keine natürliche Zahl N gibt. Das Original endet, indem es nicht endet bei N, also bei der Kennziffer der Potenzierung. Das Gedicht könnte hoch N weitergehen. Christensens Alphabet tut natürlich nur so, als höre es auf. In der Wirklichkeit des Textes geht es weiter hoch N und tat es so, als finge es je an. Die Kinder, die es nicht mehr geben sollte, demonstrieren on Fridays for Future. Wozu? Die Erde schafft das schon, rät Christensen. Das Alphabet ist ein Anti-Anthropozän-Manifest. Zitat Christensen, ich muss mir vorstellen, dass die Erde die Macht besitzt, muss mir vorstellen, dass sie ihre physische, chemische Grundlage ins Gleichgewicht gebracht hat, ehe sie sich daran gemacht hat, das zu erschaffen, was sie nach wie vor erschaffen wird, nämlich Produkte, die das produzierende Prinzip reproduzieren, zum Beispiel Kastanienbäume oder Menschen. Bei aller atomaren Abrüstung, die den öffentlichen Diskurs der letzten Jahre, zumindest in Europa, bestimmt, es wird weiter geforscht an den kalten wie an den heißen Fusionen. Im Kernforschungszentrum in Cadarache bei Nizza befindet sich inzwischen seit 2013 der ITER im Bau und wird voraussichtlich 2025 funktionstüchtig sein. Die Geldschöpfung ist auf eine unsterbliche Personengruppe übertragen worden. Könnten Sie das alles noch einmal wiederholen? Könnten Sie das bitte für mich übersetzen in eine Sprache, die ich noch nicht spreche? Christensens Alphabet weist mich bei jeder Wiederlektüre mit jedem Vers, der benennt, was es gibt, immer deutlicher hin auf das, was es nicht gibt in ihm, auf das, was ihm ermangelt. Mit jedem Zeilenbruch, jedem Potenzieren in der metrischen Reihe, jedem Akkumulieren seiner Verse sagt dieses listige Gedicht unaufhörlich nicht nein. Indem es scheinbar bejahend alles einschließt, was es gibt, spricht es immer zu von dem einen, das von ihm ausgeschlossen bleibt. Denn handelt das Alphabet nicht unablässig, obsessiv, geradezu gewaltsam, staunend, wie zum Staunen genötigt von dieser einen Sache, die sich nicht in ihm zeigt? Was ist das, was es in diesem Gedicht nicht gibt, weil es nicht gesagt werden kann? Ich denke, es ist das, was Inger Christensen selbst einmal genannt hat, the klassenlose Sprache, die klassenlose Sprache, die Sprache, die es eben nicht gibt in diesem Alphabet und von der es doch gerade in seinen Aussparungen so unentwegt beredt spricht. Die klassenlose Sprache, in der das Gedicht zu sprechen versucht, in dieser verschwiegenen, aber überlauten Negation, tritt mir der Text unerbittlich roh, gegenläufig zu seiner so oft gelobten und auch praktizierten poetischen Zartheit entgegen. Christensen sah und tat, als ob es gut sei, nicht war oder sein wird, nein, ist. Dazu Christensen, wenn ich Gedichte schreibe, dann tue ich so, als schriebe nicht ich, sondern die Sprache selber. Als hätten die Sprache und die Welt ihre eigenen Verbindungen. Dabei tue ich die ganze Zeit nur so, als ob. Die heiße Fusion gibt es nicht. Ich denke, dass man Christensens Alphabet falsch universalisiert und seiner politischen Kraft beraubt, wenn man es als Loblied auf die Schöpfung missversteht, als Hymne auf das Biologische, als Beschwörung auf die Macht der Erde. Ich fürchte plötzlich, der berühmte Vers mit den Aprikosenbäumen könnte längst zum poetisierenden Werbeslogan verkommen sein. Ich will sofort Palatschinken mit Aprikosenmarmelade kotzen, wenn der Vers heute noch ein einziges Mal bejahend aufgesagt wird. Man darf nicht das so tun als Opfer leugnen, das diesen Vers bestimmt, der ja eben auch sagt, es gibt die Aprikosenbäume und nicht die klassenlose Sprache. Es gibt die Aprikosenbäume, aber nicht mehr lange. Es gibt die aber und wir haben nichts Besseres zu tun, als sie poetisch weihevoll anzustarren, statt zu handeln. Man nimmt diesem Lehrstück in Äquivalenzen seine Schärfe, indem man immer von dazu redet, der Text sei eine Übung in Religion, eine Litanei, eine Remembrierung. Waterhouse schreibt, die sind wie Brom und wie Zikaden und Träume und wie Erinnerungen und wie Vögel und wie Grenzen, Straßen, Vergessen, Gras und Gurken. Aber der Witz an Christensens Gleichung scheint mir, dass in der Logik des Gedichts eben auch gilt, die sind wie die Atombombe. Freilich muss man den Text dazu von seinem Ende her lesen, das es nicht gibt, vom Ende der klassenlosen Sprache her. Dieses Ende lässt sich nicht wegkuratieren. Das Sprechen auf einem Boot, das im Verdacht stehen muss, kulturtouristisch zu sein und das durch wechselnde Stadtkulissen schippert, birgt als Kulisse für diesen Text keine kleine Gefahr. Es genügt auch nicht, darauf hinzuweisen, dass eben auch Katastrophenszenarien Gegenstand sind, auf Gnosis oder negative Schöpfung zu verweisen. Der Text entstand, wie Christensen betont, zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine besondere Weise. Mit der Provokation einer klassenlosen Sprache hat sich Christensen explizit gegen den ihr von den 68ern aufgetragenen Anspruch gewehrt, engagierte, moralische, Stellung beziehende Literatur in der Sprache des gängigen politischen Jargons zu schreiben. Zitat Christensen: Es ist nicht meine Absicht, Vermittler oder Produzent von Meinungen und Ideen zu sein. Ich betrachte es als die Aufgabe des Schriftstellers, versuchsweise eine Sprache zu gebrauchen, die nicht existiert, noch nicht. Diese nicht existierende Sprache nenne ich die klassenlose. In demselben Sinn, wie die nicht existierende Gesellschaft von vielen die klassenlose Gesellschaft genannt wird. Ich frage mich bei der erneuten Lektüre, wie sich das exponentielle Anwachsen der Verse zum Akkumulationsregime, zum ungebremsten Wachstum des Fordismus in den frühen 80ern verhält. Auf seine Ausweitung auf den asiatischen Weltmarkt. Ist das Alphabet in einer nicht existenten Sprache geschrieben für eine Gesellschaft, die noch nicht existiert, immer noch nicht existiert? Wann und wo fangen die Zeitformen im Alphabet an? Das Nicht, noch nicht, das nie wieder. Die Nachwelt, so übersetzt Hans Grössel, die Nachwelt gibt es. Die Nachwelt ist eine Sache des und des Auch, after tiden findes. Das sind musikalisch gesprochen die Schläge, nach der Zeit, nicht auf der Zeit, immer nach der Zeit. Die Sprache, die der Text selbst zu sprechen versucht und sprechen nicht kann, ist eben in ihm noch nicht da. Denn die klassenlose Sprache ist noch nicht erfunden. Ock diktene findest, die Gedichte finden sich. Seine Gesellschaft aber hat sich noch nicht eingefunden, die Gesellschaft des Gedichts. Das dänische Verb findes enthält etymologisch mehr als nur das im dänischen umgangssprachliche geben oder existieren, das man mit gutem Grund als naheliegenden ersten semantischen Sinn verwendet. Soeben versichert mir im Facebook-Chat, also soeben im Sinne der Textzeit, ein dänischer Tenor, in den ich mich einmal eines Abends bei einer Wassermusik auf dem Dach des Hauses der Kulturen der Welt und nachher noch in der Moabiter Eckkneipe Die Quelle 2 Wochen lang unsterblich verliebt habe. Man sage im Dänischen, und ich kann kein Dänisch, Jeg skal finde mine Brille, also ich muss meine Brille finden. Aber man sage eben auch, der findet ein hügelig Café. Es gibt hier ein gemütliches Café. Im Kontext des Alphabets sei es gibt der offenkundige Sinn. Auf das Finden komme man aber, wenn man die Sache lange anstarre. Aber das lege das zitierte Gedicht ja nahe, schreibt der dänische Tenor. Kuss-Smiley. Das gibt es jetzt also auch zwischen uns. Ich starre auf den Laptop und denke ein wenig zu lang darüber nach, warum sich die Verliebtheit so rasch wieder gegeben hat. Ich muss meine Brille wiederfinden. Und fange also noch einmal an, wie sich die finden. Zum x-ten Mal finden sie sich und das Brom, ja auch das Brom, verdammt. Sie finden sich ein, die Gedichte, die gelassene Möglichkeit, dass sich alles findet in einer Welt, die für all das Platz haben soll. Die Vorstellung kann gut tun, tröstlich sein. Wenn man in einem japanischen Zug einen Schal verliert, wird er einem binnen zweier Wochen nachgeschickt. Ein Trost. Aber ein trügerischer, schau das Überwachungssystem an, schau zurück. Handelt es sich bei Christensens Fibonacci-Reihe etwa in Nachfolge der Monadenlehre von Leibniz um prästabilisierte Harmonie? Wird die Schöpfung der Gottes besungen, die alte Lesbarkeit der Welt? Ist es eine Predigt in buddhistischer Gelassenheit? Die Atombombe gibt es, wie schön. Oder mit Karl Valentin gesprochen, der Frühling ist schön, der Sommer ist schön, der Herbst ist schön, die Atombombe ist schön. Ich beginne zu ahnen, Christensens Verse basieren auf den sprachphilosophischen Annahmen Noam Chomskys, auf der Annahme universaler Regeln der Satzkonstruktion und unendlich generierbarer Sätze. Christensen selbst schreibt das. Diese Sprachsicht Chomskys gab mir ein fantastisches Glücksgefühl, eine unbeweisbare Gewissheit, dass die Sprache eine direkte Verlängerung der Natur ist. Ja, auch ich bin Vers für Vers in dieser Gefahr, es gut sein und mich der Natur zu überlassen, so zu tun, als sei es oder werde noch schon. Traut käme heran der Falter des Nachts, die rascheste Lösung umflöge mich zart, schon wäre, beraubt ich der Trauer, die löscht überlang, alles prangen. Aber bei Karl Valentin tobt nach der dritten dargebotenen Jahreszeit ob der Erwartbarkeit das Publikum, aufhören, dafür haben wir nicht bezahlt. Aber was dann mir graut, weiß der Himmel, Buchstaben genau. Wann schreit eine beim Vortrag des Alphabets auf und fordert die klassenlose Sprache ein, die hier immerzu fehlt? Was soll das heißen? Was ich hier erzähle, unterscheidet sich im Prinzip nicht von der Art der Bäume, Blätter zu treiben. Tilgt diese ontologische Gleichsetzung nicht eine notwendige Differenz? Ignoriert sie nicht, dass das menschliche System gerade nicht sich selbst regulierend ist? Exponentielles Wachstum oder exponentieller Zerfall? Sprechen die Bäume denn bereits die klassenlose Sprache? Eine Sprache der Pappeln, wie Pasolini sie beschreibt? Und wie war das noch mit dem allzu oft gesagten Vers über das viele Ungesagte, dass jedes Sprechen über der Herbst ist schön, der Winter ist schön, aber dann die plötzliche Mutation, das Entkommen aus der numerischen Reihe, aus der Logik des metrischen Wirs, das alle Verhältnisse in Zahlenlogiken übersetzt. Ein Freund, der syrische Schriftsteller Kenan Khadash, der da sitzt, schreibt mir neulich von seinen Erfahrungen im syrischen Krieg: Es ist leicht, die Schrecklichkeit einer Handlung anzuerkennen, die ein Individuum vernichtet. Aber der Mensch, der eine 500.000 Menschen tötet, der hat nur eine Nummer getötet in diesem Krieg. Menschen in eine Nummer zu verwandeln, dieser Vorgang vollzieht sich viel leichter, als man denkt. Kurz vor Schluss des Alphabets finden sich die Verse, Monika, du hast sie schon genannt, nur die Armen leben aus Angst vorm Sterben, bevor die Reichen endlich Befehl zu irgendetwas x-beliebigem geben. Und wenig später, während die Maschinen andere Maschinen ausdenken, als wäre es möglich zu verbergen, dass die Zukunft heute nichts verbirgt, während nichts geschieht, während ich irgendwo in meiner Wohnung sitze. Ich bekenne, ich fürchte mich vor Christensens Alphabet, weil ich kein Buddhist und kein Mönch bin und nicht die Gelassenheit besitze, die x-beliebigen Befehle der Reichen hinzunehmen, meine Wohnung nicht zu verlassen und anzunehmen, dass die Zukunft heute nichts verbirgt. Ich rate einstweilen für die nächsten paar Jahre von der Lektüre von Christensens Alphabet ab. This text contains metaphors of insecure biological sensuality and the wrong universal grammar à la Chomsky. Ich empfehle Ihnen, lesen Sie nicht das Alphabet. Lassen Sie es sich auch nicht vorlesen. Lesen Sie stattdessen Inga Christensen. Und zwar den Text 5x25 winterliche Notizen für ein Sommerprojekt. In dieser grandiosen Collage aus Sachtexten aus dem dänischen Grundgesetz und poetischen Kommentaren gibt es keine einzige biologische Naturmetapher. Im Gegenteil, dort heißt es, Christensen, dauerhafte Verbrauchsgüter sind ein verwendbarer Ausdruck. Ewige Werte sind ein lächerlicher Ausdruck. Ganzheitslösung ist ein verwendbarer Ausdruck. Lebensanschauung ist ein lächerlicher Ausdruck. Produkt der Entwicklung ist ein verwendbarer Ausdruck. Gottes Schöpferwerk ist ein lächerlicher Ausdruck. Wenn deine Trauer wie Wasser wird, wenn du der Welt aus der Hand frisst, wenn. Niemand trägt sie mehr, doch Kinder sind sie nicht. Feldern erzählen der Kindheit, hören sie den Wind von den Abgebrannten, als wären sie Kinder in den Märchen, nur stumm von einem Hasen beobachtet. Eine Schar Kinder sucht Schutz in einer Höhle. Tieren in Bewegung zeichnet sich nichts ab, ist irrelevant und Strahlung von dem Wald, der immer noch raucht, notiert etwas infrarote Strahlung als Regen auf die Zeichnung des Computers. Danke.